Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hundertsiebenunddreißig ist eigentlich gar keine schöne Zahl. Das ist so, hat eigentlich keinen Reiz. Aber heute haben wir die 137. Folge Computer Club 2. Und ich hoffe, dass die Sendung einen besonderen Reiz hat. Denn wir haben wieder interessante Themen zusammengestellt.
Und ich möchte Sie auch begrüßen, liebe Zuhörer.
Ich habe da noch keine Zuhörer. Jetzt fängt er vorher an. Also ich begrüße jetzt mal alle Zuhörerinnen, habe ich gelernt, und alle Zuhörer zu der 137. Folge. Und wenn du willst, kann ich das mitmachen für dich oder machst du es selbst?
Ich habe es ja eben schon getan.
Also gut, okay, dann war das illegal und das ist auf jeden Fall eine besondere Folge, diese 137. Folge. Wir haben einen Gast im Studio. So, jetzt passen Sie mal auf. Hier bei uns im Studio sitzt mir gegenüber ein Mensch, der spricht 10 Sprachen. Englisch ist seine Hauptsprache. Französisch kann er wohl auch sehr gut, weil er kommt aus Kanada. Japanisch kann er. Er kann Chinesisch, das Mandarin-Chinesisch. Er kann Spanisch. Er kann Schwedisch. Er kann Deutsch. Er kann Kantonesisch, das andere Chinesisch. Und er kann Italienisch und er kann am schlechtesten, wie er sagt, kann er Russisch. Aber wahrscheinlich kann er da immer noch sehr viel mehr als ich kann, denn ich kenne nur Nastrovje. Und das ist dann schon alles, was in Russisch bei mir über die Zunge kommt. Bei uns ist Steve Kaufmann. Er kommt, wie eben gesagt, aus Vancouver, aus Kanada. Und er ist der Mann, der dieses LingQ initiierte. Sie wissen, bei uns auf der Homepage wird ja immer der Computerclub nach ein paar Tagen, nach 2-3 Tagen, in ASCII-Deutsch gespeichert. Und man kann sich das herausnehmen und kann das lesen. Man kann damit kopieren und man kann da markieren und man kann richtig schön damit arbeiten. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. In Deutschland. 4 Wochen Reise,
ja,
quer durch die Welt, damit, ja, die Sprachen auch alle in Anwendung kommen. Wie kommt man dann eigentlich dazu, Herr Kaufmann, dass man so viele Sprachen kann?
Also es gibt verschiedene Ursachen. Ich habe in Frankreich drei Jahre studiert. Also ich habe auch, also ich wohnte in Montreal als Kind, aber obwohl wir hatten also Französisch in der Schule, ich habe kein Interesse. Aber dann ich hatte einen Lehrer, der sehr gut war und er hat mich, er war sehr enthusiastisch, dann bin ich enthusiastisch geworden. Dann habe ich 3 Jahre in Frankreich studiert, dann habe ich mit dem kanadischen Handelsministerium gearbeitet, sie haben mich nach Hongkong geschickt, Mandarin zu lernen,
ja.
Dann war ich in Japan und nachher, wenn man hat dieses Selbstvertrauen, dass man kann Sprachen lernen, dann habe ich mich andere Sprachen aufgelernt und ich habe sehr viel also in diese Länder mit die Leute getroffen und so.
Da könnte man meinen, da sitzt hier jemand mit einem Riesenbart und so 95 Jahre alt, denn so viel Zeit brauchte ich wahrscheinlich, um so viele Sprachen lernen zu können, aber er ist zwar kein Youngster und auch kein, aber so ein guter 50er, würde ich sagen, ne?
63,
aber noch, sieht noch jung genug dazu aus, dass man ihn auch in die 50 stecken kann.
Dankeschön.
Das Deutsch, was wir eben angesprochen haben, das ist in seiner Liste, wenn wir die nun mal, was er am besten kann, ist natürlich Englisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch, Spanisch, Schwedisch. Deutsch ist die Nummer 7. Bleibt das dann beim Russisch als letzte Sprache oder kommt dann noch Nepalesisch dazu?
Nepalesisch vielleicht nicht, aber ich habe ein bisschen Koreanisch und auch Portugiesisch gesprochen, weil wenn man kann, also die Vokabeln, ich kenne sehr viel Vokabeln in Japanisch und Chinesisch, dann ist Koreanisch einfacher. Und auch dasselbe gilt für Portugiesisch.
Und so irgendwie da die Samen irgendwo da im Nordischen, am Nordpol, da die Eskimos.
Das werde ich vielleicht nicht machen.
Nee.
Aber bei unser Website, wir können das auch machen. Ja. Weil wenn wir haben Leute, die diese Sprache sprechen, dann kann man da auch das lernen. Aber ich bevorzuge zum Beispiel Hindi oder Arabisch oder etwas, wenn mehrere Leute diese Sprachen sprechen.
Da komme ich, glaube ich, nicht auf die Idee. Das empfinde ich also schon als viel zu schwer für mich, weil also ich kann Englisch und Französisch und ich kann Kölsch. Können Sie auch Kölsch?
Nein. Entschuldigung.
Aber Sie kamen an einem heiligen Kölner Tag, kamen Sie im Hauptbahnhof an.
Ja.
Und zwar am 11.11. auch um 11.11 Uhr oder sowas?
Das war eine große Überraschung. Ich kommte dann, sehe ich den Dom und dann die Leute, die spielen Musik. Und
da war das schön,
das war sehr schön. Und nachher bin ich zurückgegangen in die Stadt. Ja, mitteilen. Ich habe nicht zu viel getrunken.
Jetzt gehen wir mal in Ihr Institut. Sie haben Internetsprachen lernen, sich auf die Fahne geschrieben und 50.000 Leute, sagen Sie, haben sich eingeschrieben bei Ihnen. Die wollen also irgendwas lernen. Ob sie das tun, wissen Sie nachher nicht mehr so ganz genau. Aber 1.500 Aktive, die da wirklich mit dem Internet die Sprachen lernen.
Ja.
Und vielleicht von der Philosophie her war es ja so, warum unser Text nicht übersetzt wird, aber geschrieben wird. Mhm. Es ist so, dass Sie sagen, es ist teilweise sehr viel besser, die fremde Sprache zu lernen mit Alltags mitreden. Wenn sich jemand für Computer interessiert, dann interessiert er sich vielleicht auch für diese deutsche Sendung. Und als wenn er immer nur Goethe, also Goethe ist natürlich auch dabei, oder nur Rilke zu hören bekommt. Und deshalb gibt es seit, wann machen wir das, seit einem Jahr oder so ungefähr, gibt es nach jeder Sendung dieses Transkript bei uns in der, auf der Seite, was man sich runterladen kann. Und wie viele Leute lernen denn damit in Kanada oder in der Welt?
In der Welt, das kann ich nicht sagen genau, aber es wäre einige hundert. Weil wir sind am Anfang. Aber die Idee, ich habe 10 Sprachen gelernt, ich weiß, dass man kann nicht eine Sprache lernen durch die Details, durch die Grammatik, die Regeln. Es funktioniert nicht. Das Gehirn braucht interessante Inhalte und dann weil man ist interessiert, diese Inhalt zu verstehen, dann wird man viel besser die Sprache lernen. Und man kann ganz früh beginnen mit dieser schweren Text, wenn man sehr viel Interesse haben. Und wir helfen mit unserer Website, wir haben verschiedene Dinge, das hilft man, diese zu verwenden. Und ich möchte sagen, es gibt Leute auch, sie wollen Goethe machen.
Ja, klar.
Und andere Leute wollen also Computer Club 2 hören.
Ja.
Und lesen, und wir brauchen die Transkript, weil unser Methode braucht die Wörter, dass man dann spart, oder man kann mit einer Wörterbuch eine Verbindung machen. Also es gibt verschiedene Dinge, wir machen Statistik. So, wir brauchen beide, immer die MP3 und den Text.
Wer weiß, ob Goethe nicht den Computer Club 2 gehört hätte, wenn das noch könnte. Ein iPod hätte er sehr wahrscheinlich auch. Also das glaube ich schon, das nehme ich wohl schon an. Und jetzt kamen Sie an hier bei uns hier in Köln und sagten, dass Sie Ihren MP3-Player auch geladen haben mit deutschen Hörbüchern. Und dass der junge Wärter im Moment Sie reinhören. Das verstehen Sie alles, das Hörbuch.
Ich verstehe 80%, aber ich habe dieses Buch gewählt, weil ich kann das auf gutenberg.org downloaden und importieren in mein System. Vielleicht wäre es mehr interessant, eine moderne Roman, aber dann kann ich nicht den Text kriegen.
Ach so,
deswegen
muss man dann bezahlen.
Muss ich bezahlen. So.
Wo geht die Reise noch? Geht sie auch nach Russland?
Diesmal nicht.
Diesmal nicht.
Nein, weil ich habe zwei Ziele. Ich war in Italien und ich gehe nach Schweden für mein Holzgeschäft. Und inzwischen habe ich 2 Wochen hier in Deutschland mit meinem Jurel-Pass. Ich war in Augsburg, München, Köln, Berlin und so fort.
Für mein Holzgeschäft? Machen Sie auch in Holz?
Also hauptsächlich ich mache...
Alter Familientradition oder?
Ich habe mein eigenes Geschäft begonnen, 20 Jahre vorher. Wir haben ein Sägewerk in Kanada, wir kaufen auch Holz in Schweden, wir verkaufen nach Japan. Und ich habe in meinem Geschäft auch sehr viel meine Sprache benutzt. Schwedisch, Japanisch, Chinesisch, Französisch und so weiter.
Ist das die Sprache in Wort und Schrift meistens? Oder ist das mehr Wort? Also, was können Sie? Können Sie auch schreiben?
Ich lese. Ich kann sagen, dass im Chinesisch, 40 Jahre vorher könnte ich auch mit meiner Hand schreiben, aber ich kann mit der Datum, mit der Computer kann ich schreiben, ohne Problem.
Ich will Chinesisch, mal Japanisch. Ein bisschen testen. Was heißt denn, wir hören gerade den Computer Club 2 auf Japanisch?
Computer Club 2. Ich werde ein bisschen erklären, was das ist. Computer Club 2 war ne, これはドイツのね、一番それでヨーロッパでも一番有名なそのポッドキャストなんですよ。
Und jetzt beginnen wir mal mit der schlechtesten Sprache, die Sie beherrschen. Das wäre Russisch.
Это очень сложно. Но Computer Club 2 это подкаст, это очень известный подкаст. И я каждый день я слушаю по-немецки. Kaprilke frei. Stobi moi Niemetski ulutschen. Ja.
Da kann ich nicht mit, muss ich sagen. Das kann ich nur Kölsch und das ist aber, das hat man, glaube ich, in Russland nicht verstorben. Aber wir werden wahrscheinlich da schon ein paar E-Mails kriegen, ob das alles richtig war.
Ja.
So, jetzt kommen wir noch mal zu dem Institut. Das heißt, ich sag mal hier www.ling, also Ling, und dann ein Q, der link.com. Mhm. Wie geht man da nun weiter? Ich möchte jetzt meinetwegen Arabisch lernen. Mhm. Dann gehe ich auf diese Seite.
Aber wir haben kein Arabisch.
Kein Arabisch, schade. Dann möchte ich Russisch lernen.
Russisch, ja.
Gut. Dann gehe ich auf die Seite und sage, ich möchte Russisch lernen. Das klicke ich dann an. Mhm. Und wie geht's dann los?
Okay. Dann wählen Sie Russisch.
Ja.
Und wir haben in die, also für Anfänger haben wir verschiedene, also einfache Geschichte, die existieren in jeder Sprache. Das können Sie auch auf Deutsch lernen, also lesen. Mhm. Also es wird so verschiedene Episode, 20, 30 Episode, 30 Sekunden. Und das müssen Sie also sehr viel mal hören und dann lesen. Und jedes Wort, das Sie nicht verstehen, dann werden Sie klicken und kriegen Sie die Meinung.
Die Statistik.
Zuerst kriegen Sie Meinung. Okay. Und dann das.
Also eine angebotene Übersetzung.
Angeboten. Das müssen Sie wählen. Aber dann steckt das in diese, wie kann man das für Link Card, okay? Und dann wird eine sehr viele Statistik. Und wenn Sie zum Beispiel 20 Wörter so sparen, nächsten Tag kriegen Sie ein E-Mail, Sie kriegen Flashcards, Sie können diese Wörter und Phrasen üben an. Also es ist sehr schwer alles zu verklären, aber es gibt sehr viel Funktionalität, das hilft die Lehrer, die Mitglieder, diese Sprache zu lernen. Aber hauptsächlich, man muss sehr viel hören. Dann vielleicht am Anfang Russisch, weil ich habe das gemacht, 30 Mal dasselbe Inhalt hören. Und dann immer noch einmal lesen und noch einmal die Wörter üben. Aber wir haben auch Tutoren. Wir können mit unserer, also muttersprachliche russische Tutor dann durch Skype sprechen. Sie können auch schreiben und es wird korrigiert.
Ja, das ist schon ganz schön spannend. Was kostet das Ganze denn?
Also das kostet es 6 €, also 10 kanadische Dollar im Monat, ja. Aber am Anfang, also was Sie können so viel Sie wollen. Aber am Anfang ist es gratis, weil bis Sie haben nicht 400 Wörter gespart, brauchen Sie nicht zu bezahlen.
400, da kann man schon in den Urlaub fahren dahin.
Das ist
so portugiesisch 400.
Nein, ich meine, also für die meisten, das ist 1 oder 2 Monate.
Ah, ja.
Okay. Und wenn es nicht gefällt, so brauchen Sie nicht zu bezahlen. Natürlich.
Okay. Also, vielen Dank, dass Sie hier waren. Das hat richtig Spaß gemacht. Schade, dass wir nicht noch ein paar andere Sprachen dazwischen hatten. Schwedisch sieht auch gut aus.
Ja, der kann ja auch so praten. Kein Problem.
So, und dann machen wir jetzt die Verabschiedung. Machen wir jetzt auf, ich habe ja die Auswahl hier, die machen wir auf Französisch.
Bon, alors merci beaucoup et puis à la prochaine fois.
Oui.
C'était un grand plaisir pour moi de participer à ce podcast.
La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Voilà.
Nous allons en dritte de l'heure. Und auf Kantonesisch.
Gamne, hohoi samne de tengong wo de gong gamdoyer.
Ich bin platt. Vielen Dank, dass Sie hier
waren. Dankeschön.
Danke.
Nun begrüßen wir Heinz Schmitz wieder bei uns im Studio. Heinz Schmitz, es gibt da etwas Neues aus dem Bereich Antiviren. Es gibt immer mehr Fehlalarme bei diesen Virenscannern. Woran liegt denn sowas?
Ja, erstmal hallo. Das liegt daran, dass die Antivirenautoren einfach viel, dass die einfach viel zu aktiv sind. Während früher so im Jahr um 10.000 nur neue Viren auf den Markt kamen oder Varianten von Viren sind
früher,
es heute.
Früher heißt?
Bis vor 1-2 Jahren. Oh. Wir leben im digitalen Zeitalter, geht alles schnell. Da ist man heute schon so im Millionenbereich. Millionen verschiedener Varianten von Viren kommen auf den Markt. Das heißt, ein Virenautor schreibt einen Schädling und baut dann Varianten. Der Hintergrund ist, dass die Virenscanner so einfach ausgetrickst werden können. Ein Virus wird erkannt üblicherweise, indem man eine Pattern-Analyse macht. Man guckt also, ob dieses Bitmuster irgendwo in einem Befehlsstring vorkommt und sagt, okay, das ist nun ein schädlicher Teil im Programm und dann schlägt er zu und löscht das Programm. Problem der Antivirenhersteller ist, dass diese Pattern ja auch in guten Programmen drin sein können. Das sind ja Zufallmachen. Die könnten in Bildern drin sein, das ist sogar noch am wahrscheinlichsten, oder auch in anderen Programmen. Und genau das passiert im Moment sehr, sehr häufig, auch renommierten Herstellern wie AVG, G-Data, Kaspersky oder F-Secure passiert sowas, dass sie plötzlich einen Fehlalarm haben. Das heißt, der Antivirenscanner ist aktualisiert worden, der sieht irgendein Bitmuster und löscht die Datei. Besonders peinlich war es denn, als dann jetzt Windows-Systemdateien, die User 32 DLL weg war.
Oh.
Und dann ging der Rechner einfach nicht mehr. Sehr ärgerlich für die Anwender.
Gut, so ganz verstehe ich es noch nicht. Das heißt also, es wird ein Virus geschrieben, der sehr große Ähnlichkeit hat mit einer Systemdatei, wie in diesem Beispiel da eben bei Windows. Und diese Ähnlichkeit mit der Systemdatei führt dann dazu, dass der Virenscanner sagt, also liebe Systemdatei, du bist ein Virus und jetzt verschiebe ich dich mal in irgendeinen sicheren Bereich und schon läuft Windows.
Und dann läuft Windows eben nicht mehr.
Was mache ich denn dagegen?
Eine gute Frage. In dem Falle gab es da erstmal einen großen Aufschrei in der Gemeinde. Es gab Updates und man musste dann im Prinzip Windows neu installieren in dem Falle. Das hätte auch übrigens mit Linux-Dateien passieren können.
Nee. Ich habe keine Viren drauf. Ich habe auch keine Antivirensoftware.
Okay, wenn man Java hat, dann kann auch das da passieren. Das Problem sind die Algorithmen, nach denen die Viren gefunden werden. Diese Pattern-Analyse, das ist das Problem. Mit dem arbeiten fast alle Hersteller. Es gibt andere Ansätze, sowas zu machen. Die Panda Security zum Beispiel machen verhaltensbasierte Analysen. Das heißt, die schauen sich einen Code erstmal an und gucken, was macht der. Wenn der auf den Bootsektor zugreift, wenn der auf die Registry zugreift, wenn der versucht, in Systemdateien reinzuschreiben, dann sagen die, Moment, hier stimmt irgendwas nicht und sondern den aus.
Dauern die länger beim Scanning?
Das ist der Nachteil dabei, weil man im Prinzip erst, wenn man ein Programm hat, es erstmal in einer, man nennt es was Sandbox, in einem gesicherten Bereich ablaufen lassen muss und gucken, was macht denn das überhaupt? Wenn das denn sich gut verhält, dann kann man es in den Rechner reinnehmen. Das andere ist, dass man damit an sich nur die Sachen erwischt, die übers Netz reinkommen. Wenn man das nämlich auf alle Dateien anwenden will, die im Rechner sind, dann ist der schon mal einen Tag oder länger beschäftigt. Sind übrigens hervorragend, diese Algorithmen, die auch andere Hersteller haben, sind hervorragend, wenn man einen verseuchten Rechner hat. Dann schickt man so einen Virenscanner drüber, die finden fast alles, weil die sich dann wirklich mit jedem einzelnen Programm oder jeder einzelnen binären Datei beschäftigen.
Das heißt, die gucken sich jede ausführbaren Code an, nehmen den in einen geschützten Bereich, so eine Art virtuelle Maschine, starten den da und beobachten dann, was macht denn dieses Teil
jetzt? Was macht er im Anfang, wenn der anläuft? Versucht er beim Anlauf in die Registry rein, versucht er in die Systemdateien, in den Bootsektor zu schreiben oder direkt auf irgendwelche geschützten Bereiche der Platte zu schreiben? Und wenn das so ist, dann ist er verdächtig und wird erstmal ausgesondert.
Gut, aber das ist ja nun nicht die endgültige Lösung, denn das kann ja schon mal einen Tag oder länger dauern.
Ja, die andere Sache ist, es gibt im Moment Überlegungen, das einfach ins Netz, in die, man spricht so von Cloud Computing ja heute, das auch in die Wolke zu verschieben, dass man die Dateien nicht lokal auf dem Rechner analysiert, sondern dann übers Netz rausschickt oder beim Empfang über eine Stelle laufen lässt, die Virenanalyse macht und dann nur sauberen Code durchlässt. Wobei das natürlich auch, wer analysiert das denn wo? Sicherlich, es sind dann Profis auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite kann auch auf der Leitung denn wieder was passieren. Man kann sich ja die Leitung kapern als Hacker und dann wird ja alles, was reinkommt, ist ja dann vertrauenswürdig nach Einstellung des Rechners und kann dann eben über die Schiene Schadcode noch ungehinderter ein.
Gut, könnte man natürlich mit der Signatur arbeiten, aber mir fällt da gerade ein, das wäre doch etwas für die Provider. Die Umsätze in diesem Bereich gehen zurück und die könnten doch so etwas als Dienstleistung anbieten. Das heißt, die wären doch durchaus in der Lage, da sie ja nun viele Benutzer haben, zu erkennen, dass viele dieser Benutzer die gleiche Datei bekommen und sagen, das ist verdächtig und jetzt gucke ich mir erstmal an, ob das ein Virus ist. Wäre das nicht eine Lösung dafür?
Das machen Provider ja teilweise, wobei damit ja nur ein ganz kleiner Teil abgedeckt ist. Die Provider liefern E-Mails, Anhänge von E-Mails. Und die werden meist auch gescannt. Also die großen Provider schicken das einfach durch den Virenscanner durch und sind damit einigermaßen sicher, dass das funktioniert. Allerdings kommt es dann wieder auf den Virenscanner an, den man hat. Anders sieht's aus, wenn der User jetzt einfach etwas von einem Hersteller, von einer Webseite runterlädt. Das sieht der Provider normalerweise gar nicht erstmal, sondern das geht ja einfach so an ihm vorbei. Das kommt ja einfach auf die Leitung raus. Das heißt, aller Datenverkehr, der normalerweise nur einfach durchgeleitet wird, müsste dann auch über seine Rechner gehen, müsste da analysiert werden, müsste verifiziert werden und dann im schlimmsten Fall noch eine Signatur versehen, dann weitergereicht werden. Ob die sich das antun würden, die Frage ist auch, was das denn kosten würde für die.
Gut, es ist auch die Frage, was es kosten würde, wenn ich tatsächlich dann Schaden habe durch einen Virus, der nicht erkannt wird.
Das kann schon sehr viel sein.
Ja. Und was ist eine Erfahrung. Ja, und auch so ein zentraler Punkt wie ein Provider ist natürlich dann sehr interessant für Hacker, sich dann den Provider vorzunehmen, versuchen in seine Rechner reinzukommen und damit dann eben alle Kunden, die er hat, offen zu haben plötzlich.
Aber eben bei der Aufzählung ist Avira nicht gefallen. Was machen die denn?
Die sind bis jetzt noch nicht aufgefallen. Vielleicht, weil die mit ihren Patterns später rauskommen. Es ist ja so, dass der Zeitpunkt zwischen dem Update, zwischen dem Auftauchen eines Virus, einer Virusvariante und dem Update des Scanners, versuchen die Hersteller ja möglichst kurz zu halten. Das geht an sich auf die Qualität letztendlich. Denn sie können nicht mehr so ausführlich testen. Wenn die sich jetzt mehr Zeit lassen würden, hätten wir zwei Effekte. Wir hätten eine bessere Qualität der Antivirenprogramme.
Und durch mehr Schäden.
Und mehr Schäden durch, und das ist ein Deal, den müssen die eingehen. Da können die im Prinzip würfeln, was sie machen. Und je früher die sind, desto größer ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass denen ein Fehlalarm passiert.
Also, was soll man da jetzt tun? Wenn da Virenwarnungen kommen, soll man die ignorieren oder was? Kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Was muss man tun?
Im Prinzip kann man nur weiterverfahren und hoffen, dass sowas einem möglich nicht passiert. Auf der anderen Seite sollte man schön ein Backup von seiner Platte machen, dass man in einem Falle, wenn wirklich so ein Crash passiert, die wieder neu aufsetzen kann. Ich meine, wenn ein Programm verloren geht, ist ja an sich gar nicht so schlimm, kann man neu aufspielen. Selbst wenn das Betriebssystem crasht und man hat die CD, also wenn man eine legale Version hat, wovon man erstmal ausgehen, dann kann man das einfach wieder aufsetzen, dann ist es nicht so schlimm. Es würde erst dann schlimm, wenn wirklich Daten verloren gehen. Aber diese Antivirenprogramme gehen ja nicht her und fangen an, Datenbereiche zu löschen, sondern einfach das, was die als verdächtige Programme meinen, identifiziert zu haben, schmeißen entweder in einen separaten Ordner oder wenn man es ganz scharf einstellt, werden sie einfach gelöscht.
Also mir ist auch schon passiert, dass alles gelöscht war, empfand ich dann letztendlich nachher doch auch als positiv.
Alles gelöscht heißt was?
Ja, Programme von mir geschrieben, die musste ich dann neu schreiben, waren aber dann sehr viel besser als vorher.
War ist doch gut.
Und Texte waren auch weg. Die waren wahrscheinlich auch nicht so sehr wichtig. Also ab und zu tut das mal ganz gut.
Denn wer war das? Der Virus oder das Antivirenprogramm?
Nein, das war der
Rechner. Das war der Plattencrash eher.
Ach, der Rechner.
Der Plattencrash.
Ah ja.
So, denn also das ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass Daten verloren gehen.
Gehört also gar nicht so zum Thema jetzt.
Nee, aber Viren können das ja auch sein, dass die das alles löschen.
Ja.
Na klar, das kennen wir ja auch. Gut, okay, also wir wissen jetzt, was wissen wir denn überhaupt?
Dass man vorsichtig sein muss, dass man nicht nervös werden darf und dass einfach sowas passieren kann. Man muss eben den Deal eingehen. Entweder man stellt den automatischen Update seines Virenscanners ab und wartet länger ab mit der Gefahr hin, dass man seinen Rechner verseucht. Oder man lässt die Aktualisierung zu mit der Gefahr, dass dann eventuell auch schon mal ein Fehlalarm auftritt.
Und wie kann ich feststellen, dass dieser Alarm ein Fehlalarm ist?
Hinterher, wenn man in die Foren guckt.
Okay, das heißt also, wenn ich einen Alarm bekomme, sollte ich immer in die Foren hineinschauen und sehen, ob da vielleicht irgendwie ein Fehlalarm dahinter steckt und Gehirn einschalten.
Erstmal ignorieren die Sache oder gehe ich dann auf einen anderen Rechner oder wie?
Nicht ignorieren.
Nein, gehe ich dann auf einen anderen Rechner? Ja, ich muss da ignorieren, wenn ich in die Foren gehen soll.
Es kommt auch an, was betroffen ist. Also dass die sehr, sehr selten ist ja passiert, Gott sei Dank sehr selten passiert, dass wirklich Systemprogramme dabei drauf gingen. Wenn das nur der Acrobat Reader ist oder irgendein Word oder sowas, das ist ja nicht wirklich schlimm. Das kann man wieder neu aufspielen.
Jo. Okay. Vielen Dank.
Bitte.
Ursprünglich von Intel 1997 erfunden, USB sollte die serielle Schnittstelle und die parallele Schnittstelle mit all ihren Problemen ablösen. Und am Anfang wurde sie viel belächelt in der Version 1.0 und 1.1. Und mittlerweile ist sie Standard geworden. Die parallelen Schnittstellen gibt es bei einigen Geräten nicht mehr. Die seriellen sind eigentlich schon ausgestorben. Man hat Probleme, wenn man alte Geräte anschließen will. Jetzt kommt die neue Version USB 3.0. Da sind die Spezifikationen verabschiedet worden. Und zwar gehört dazu auch noch das Wort Super Speed. Das bedeutet, dass wir 300 Megabyte pro Sekunde künftig übertragen können.
Das sind dann immerhin 2,4 Gigabit. Ganz. Und wir hatten bei USB 2.0 waren es ja 480
Megabit.
Megabit. Das heißt geteilt durch 8, das wären 60.
Fünfmal Faktor 5.
60, ja. Also da ist schon dann schon was passiert. Das geht also dann ruckzuck.
Ja, da gibt's gute und schlechte Nachrichten dazu. Also einmal die schlechte, es wird natürlich alles teurer, weil es wesentlich aufwendiger ist. Ich kann die alten Hubs nicht mehr verwenden, ich kann die alten Kabel nicht mehr verwenden. Kabel dürfen zumindest jetzt am Anfang eine Länge von 3 Metern nicht mehr überschreiten. Die neuen Kabel haben zusätzlich 4 Adern drin, die müssen auch abgeschirmt sein, wesentlich hochwertiger sein. Und es kommen auf die Stecker, die alten Stecker sind kompatibel, es kommen auf die neuen Stecker zu den alten Kontakten noch 5 weitere Kontakte hinzu. So, und das Ding ist im Prinzip abwärtskompatibel bis zur ersten Version herunter.
Bis zu 1.0?
Bis zu 1.0, so wird es gesagt. Ja, ich denke, es ist eine interessante Sache und es ist ganz klar, es wird immer alles schneller und man macht Erfahrungen und bringt neue Technologien und es ist an der Zeit.
Die USB-Schnittstelle war doch eigentlich immer sehr schön gewesen. Das war doch wirklich eine schöne Sache gewesen, während diese, wie heißt nochmal die? Die habe ich schon den Namen schon vergessen beim Fernseher, diese SCART. Stecker, das war ja was
Ja, Moment, das sind ja unterschiedliche ganz, Sachen. USB ist eine Technologie und SCART ist so ein mechanisches Teil. In dem SCART-Stecker hast du ja dann Audio und Video und RGB drin und sowas.
Ich wollte nur sagen, es gibt schöne Stecker, USB ist so einer, und es gibt eben miese Stecker. Da ist das SCART-Stecker gehört. Das fällt immer hinten raus.
Und das ist was Böses. SCART-Stecker, die sind wirklich beknallt. Ja. Am Anfang haben die ja Schweinegeld gekostet. Also haben so SCART-Kabel 100 Mark gekostet.
Ja, manchmal ist das heute noch teuer. Wenn man,
echt?
Wenn man falsch einkauft, ja.
Ah ja. Ja, was ist denn eigentlich mit Wireless USB, Herr Back? Das sollte auch schon was
das
kommen.
Das sollte eigentlich jetzt so, um die Zeit, sollte das eigentlich schon längst passiert sein. Ich höre nichts davon. Ich habe ja das Versprechen von einem Hersteller, dass wenn sie es da haben, kriege ich es so ziemlich als Erster. Ich habe es noch nicht. Also bin ich entweder Zweiter geworden oder es gibt's noch nicht. Aber ich könnte es für mich gebrauchen. Ich habe so ein paar Dinge, die stehen ein bisschen weit weg. Da muss ich ein langes Kabel ziehen. Das ist zum einen diese DVD-Trommel, da wo ich alle meine DVDs drin habe. Da muss ich bis zum Rechner ein Kabel ziehen mit USB. Das hätte ich ganz gerne schon drahtlos. Also es gibt so ein paar Anwendungen. Ansonsten muss man es, glaube ich, auch gar nicht unbedingt haben.
Wir sollten unsere Zuhörer warnen vor einer Sicherheitslücke im iPhone. Wenn Sie noch nicht die Firmware 2.2 dann drauf haben, kann Folgendes passieren. Man erhält eine Nachricht per SMS mit einem Link, geht auf diesen Link, kommt auf irgendeine Webseite und ja, da ist dann nichts weiter. Und wenn man dann rausgeht, dann fängt irgendwann das Telefon an, selbst zu wählen. Wenn es dann zum Beispiel eine Abzocknummer nimmt, eine 0900 mit ganz viel Geld hinten dran, dann kann das recht teuer werden, denn diese Gespräche sind nicht abzubrechen. Das ist ja gar nicht so einfach. Das Ding lässt sich nicht abschalten.
Also auseinanderbauen, Akku raus, muss man das mit dem Schraubendreher machen?
Man kann es natürlich auch irgendwo in einer abgeschirmten Alufolie oder sowas reintun.
Kühlschrank, wie ist denn damit?
Weiß nicht, habe ich noch nicht probiert. Ich hab so ein Gerät nicht. Also, ein Angreifer, der das versucht mit HTML-Grundkenntnissen, kann diese Sicherheitslücke missbrauchen. Und das ist herausgefunden worden vom Fraunhofer-Institut für Sicherheit und Informationstechnologie in Darmstadt. Also ist kein Fake. Man sollte updaten.
Da ging ja, nachdem wir unsere schöne Sendung gemacht haben, über den LHC in Genf, über den wunderbaren Versuch, ging die Meldung um, dass er abgestürzt ist, dass er irgendwie kaputt ist. So, und das dauert nun doch schon ein bisschen, bis der LHC wieder laufen wird. Und zwar frühestens wohl in der Mitte des nächsten halben Jahres, Wolfgang, ne?
Ja, wurde so gesagt. Nicht in der Mitte des nächsten halben Jahres, sondern in der Mitte des nächsten ganzen Jahres. Der Defekt am Kühlsystem, da ist durch eine fehlerhafte elektrische Verbindung zwischen zwei Magneten eine große Menge an Helium in den Tunnel entwichen. So, und das Problem ist, das ist ja runtergekühlt auf 1,9 Kelvin und es musste erstmal alles wirklich warm werden. Und das sind ja riesen Massen, die dort warm werden müssen, bevor man anfangen kann zu reparieren.
Das hatten wir ja damals auch besprochen da, dass das ja zum Teil 40 Tonnen sind, die da, und es gab keinen richtigen Kran dafür, um das runterzulassen. Die sind natürlich dann alle kalt, die Massen. Ja. Da unten drin. Und das ist was anderes, als wenn ich da, was weiß ich, was Kaltes aus dem Kühlschrank hole.
Ja, das kann man nicht anfassen. Kann man nicht reparieren. Ja, da muss man warten. Die Reparatur soll etwa 17 Millionen Euro kosten. Also teurer als bei deinem Auto.
Das ist eigentlich bei 17 Millionen ist eigentlich bei diesem riesen Ding gar nicht so viel.
Naja, es ist schon eine ganze Menge.
Und herausstellen wird sich wahrscheinlich, dass da eine Sicherung, eine Dichtung kaputt sein wird, eine Gummidichtung von, naja, von 10 Cent oder sowas.
Ich glaube nicht, dass die so billige Dichtungen da drin haben. Ja, aber es wird natürlich eine ganze Menge Forschungsprojekte verzögern. Aber man sieht, diese Sachen sind nicht auszuschließen. Man hat sich bestimmt viel, viel Mühe gegeben bei einem solch riesigen Projekt und dennoch passiert es eben.
Ja. Und das heißt jetzt mit anderen Worten, ich spendiere einen Daumen für CERN.
Und ich nehme noch einen weiteren Daumen für uns.
Und wir sagen?
EBÜB.
Und Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Ohne Hoi, Hoi, Hoi.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.